SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Zu wenig, zu zögerlich. Die Impfstoffbestellung der EU steht immer stärker in der Kritik. So gehe das Impfen nun zu langsam im Wettlauf mit der Zeit um Menschenleben und um das wirtschaftliche Überleben von Unternehmen und Beschäftigten. Marcel Fratscher leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Herr Professor Fratscher, können Sie die Kritik nachvollziehen? War die EU zu zaghaft?
Viel der Kritik an der Europäischen Union halte ich für falsch. Also ich denke, was richtig war, und das ist wichtig auch zu betonen, ist, dass man gemeinsam europäisch einen Ansatz gewählt hat. Es ist sicherlich auch richtig, dass man eine Überbestellung gemacht hat, also bei verschiedenen Herstellern gesagt hat, liefert uns Dosen. Man hat 2 Milliarden Impfdosen bestellt bei unterschiedlichen Herstellern, bei einer Bevölkerung von 450 Millionen Menschen. Das zeigt, da hat man also schon genug bestellt. Ja, lässt sich jetzt kritisieren. Bei BioNTech hat man erst spät bestellt und hätte vielleicht mehr bestellen können. Also diesen Teil der Kritik halte ich für ungerechtfertigt. Was richtig ist, was ich wirklich kritisch sehe, ist, dass man die Kapazitäten nicht ausgeweitet hat. Denn auch wenn man früher bestellt hätte, hätte das ja nichts daran geändert, dass trotzdem die Kapazitäten zur Produktion des Impfstoffes zu gering sind. Und da hätte der Staat schon im letzten Sommer Geld dazugeben müssen, hätte selber investieren müssen, damit die Unternehmen Kapazitäten aufbauen. Das war für mich der entscheidende Fehler. Nicht die Bestellung, sondern letztlich die Kapazitäten. Wirtschaftlich, aus moralischer Sicht, was Menschenleben hätte geschützt werden können, wäre das allemal besser gewesen.
Kann die EU diesen Fehler denn noch ausbügeln, zum Beispiel eben durch jetzt noch einen schnellen Aufbau von weiteren Produktionskapazitäten, oder sind wir da schon zu spät dran?
Naja, dafür ist es zu spät. Man versucht natürlich jetzt mit Hochdruck, auch mit BioNTech da in Marburg, neue Kapazitäten zu schaffen, aber das braucht natürlich alles Zeit. Und diese Zeit hätte man im letzten Sommer oder noch früher nutzen müssen. Expertinnen und Experten haben bereits damals gesagt, der Staat muss mehr in Kapazitäten investieren. Denn für jedes einzelne Unternehmen, wenn man nicht genau weiß, hat man denn nachher Erfolg, den richtigen Wirkstoff herzustellen, die werden natürlich selber nicht in Kapazitäten so investieren, wie das für uns als Gesellschaft notwendig ist. Also vieles ist da zu spät. Jetzt kann man nur noch den Schaden begrenzen. Der Fehler lag bei den Kapazitäten und da muss man jetzt gezwungenermaßen warten und hoffen, dass andere Hersteller, auch wie Moderna jetzt und vielleicht hoffentlich auch AstraZeneca, dass diese jetzt auch die Zulassung bekommen für die Europäische Union, sodass wir also von mehreren Produzenten dann Impfstoffe bekommen können.
Jetzt stehen wir ja kurz vor einer Verlängerung der geltenden Lockdown-Maßnahmen. Sie haben das unvermeidbar und richtig genannt zum jetzigen Zeitpunkt. Was heißt denn das mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung?
Die Wirtschaft macht mir große Sorge. Wir sehen, dass die deutsche Wirtschaft im 4. Quartal geschrumpft ist. Sie wird wahrscheinlich jetzt auch im 1. Quartal nochmal um 2% oder mehr schrumpfen. Also die Wirtschaft befindet sich erneut in einer Rezession. Und was ganz wichtig ist, immer wieder zu betonen, ist, jetzt Lockerungen verfrüht zu machen, würde vielleicht dem einen oder anderen Einzelhandel oder Restaurant helfen. Aber langfristig würden wir alle dafür einen sehr hohen Preis zahlen. Denn auch aus wirtschaftlicher Sicht ist es am allerwichtigsten, dass man diese zweite Infektionswelle möglichst schnell stoppt. Also das sollte die oberste Priorität sein. Je länger die zweite Welle andauert, je länger diese Lockdown-Maßnahmen anhalten, desto stärker potenziert sich der wirtschaftliche Schaden. Also meine große Sorge ist in der Tat Unternehmensinsolvenzen, Arbeitslosigkeit durch diese zweite Infektionswelle. Und ich befürchte, da steht uns noch einiges bevor in diesem Jahr. Wir werden uns noch mindestens ein halbes Jahr an deutliche Einschränkungen gewöhnen müssen. Und das ist klar, das ist schwierig zu akzeptieren.
DIW-Präsident Marcel Fratscher rechnet mit weiteren schwierigen Monaten. Auf eine andere Folge der Pandemie weisen heute Energiefachleute hin. Sie stellen fest, dass Deutschland sein Klimaschutzziel für 2020 nicht nur erreicht, sondern sogar leicht übertrifft.
Dass die Corona-Krise immerhin gut fürs Klima ist, war lange klar. Wie gut, das zeigen jetzt Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende. Demnach ist der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 10% gesunken. Ohne Pandemie wäre laut Agora nur ein Rückgang von 3% rausgekommen. und Deutschland hätte sein Klimaziel für 2020 verpasst. Laut Agora-Chef Greichen hat es echte, also dauerhafte Klimaschutzeffekte im letzten Jahr nur im Stromsektor gegeben. Weniger Strom kam aus Kohle, dafür mehr aus Gas, Wind und Sonne. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Kohlestrom teurer geworden ist. Der CO2-Emissionshandel, den die EU im Energiebereich schon vor Jahren gestartet hat, zeigt Wirkung. Der Chef von Agora geht allerdings davon aus, dass Verkehr und Industrie wieder mehr Treibhausgase ausstoßen werden, sobald die Wirtschaft wieder anzieht. Überhaupt rechnet er für 2021 mit insgesamt mehr Emissionen. Nur durch schnelles klimapolitisches Handeln könne man dem entgegensteuern. Marcel Heberlein, Berlin.
Tja, und klimapolitisches Handeln heißt wiederum für Branchen wie die Autoindustrie insbesondere, man muss sich anpassen. Die Autohersteller PSA und Fiat Chrysler setzen auf neue Schlagkraft durch Größe. Sie wollen sich zum viertgrößten Autobauer der Welt zusammenschließen. Die Aktionäre beider Seiten haben dazu heute fast einstimmig Ja gesagt. Was bedeutet das für deutsche Hersteller wie Opel und VW? Und wie wichtig ist die schiere Größe? Das hat ARD-Börsenkorrespondentin Bianca von der Au recherchiert.
Auch Branchenkenner sehen den Zusammenschluss als vielversprechend. Autoanalyst Christoph Stürmer von PricewaterhouseCoopers.
Die Automobilindustrie ist eine sehr kapitalintensive Industrie und braucht zur Amortisation der sehr hohen Investitionen in die Entwicklung eines Produkts und in die Produktionsanlagen für ein Produkt sehr, sehr große Volumenzahlen, einfach Herstellungs- und Absatzzahlen. Und um diese zu erzielen, ist es sinnvoll, ein großes Unternehmen zu haben.
Zumal die gesamte Branche vor riesigen Herausforderungen steht. Der Umbruch weg vom Verbrennungsmotor hin zur E-Mobilität und Digitalisierung erfordert Milliardeninvestitionen. Ein Unternehmen mit vielen Marken unter einem Dach könne hier Kosten sparen, etwa beim Einkauf und bei der Entwicklung. Guido Reinking, Herausgeber des Online-Magazins Mobilität von Morgen, sieht für die Zukunft gute Chancen. Denn anders als bei der gescheiterten Fusion von Daimler und Chrysler vor über 20 Jahren, gäbe es heute mehr Gemeinsamkeiten.
Daimler und Chrysler passten einfach nicht zusammen. Chrysler hat relativ bodenständige Autos gebaut zu einem günstigen Preis. Und Mercedes steht eben eher für Luxus und Premium. Das ist heute ganz anders. PSA kann ja vor allen Dingen günstige, preiswerte Fahrzeuge produzieren. Und das ist auch genau das, was Chrysler in den USA braucht und übrigens auch Fiat in Italien.
Der neue Konzern wird unter dem Namen Stellantis firmieren, abgeleitet vom lateinischen Wort für Stern, Stella. Unter seinem Dach sind ein Dutzend Marken vereint, darunter Opel, Peugeot und Citroën aus dem PSA-Konzern. Fiat Chrysler bringt unter anderem Jeep, Alfa Romeo und Dodge mit ein. Mit diesem breiten Angebot an Klein- und Mittelklassewagen sowie SUVs könnte der neue Konzern zum direkten Konkurrenten von VW aufsteigen, der ebenfalls gut ein Dutzend Marken hält. Der einzige deutsche Hersteller im neuen Konglomerat ist Opel. Autoanalyst Jürgen Pieper von der Privatbank Metzler sieht den Rüsselsheimer Autobauer gut aufgestellt.
Das Gute für Opel ist sicherlich, sie sind durch ihre harte Sanierung durchgegangen. Sie sind seit 3-4 Jahren in einem Restrukturierungsprozess, der sicherlich hart war, der aber auch letzten Endes unterm Strich zu klaren Erfolgen geführt hat. Das heißt, Opel schreibt auch im Krisenjahr 2020 deutlich schwarze Zahlen.
Trotzdem müssen bei Opel auf Druck der Muttergesellschaft PSA tausende Mitarbeiter gehen. Überhaupt bedeutet eine Fusion immer auch Einsparungen im großen Umfang. Bianca von der Au, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Ja, und in Frankfurt ist ein eher ruhiger erster Börsenhandelstag im neuen Jahr zu Ende gegangen. Der DAX schließt unverändert bei 13.727 Punkten. Anders die Papiere von PSA und Fiat Chrysler. Das Jahr der Aktionäre zur Fusion ist gut angekommen.
An der Börse stand das ganze Projekt jedenfalls unter einem guten Stern an diesem Tag. Aktien von Peugeot und Fiat Chrysler steigen um 1,5%. Das Kerngeschäft hier wie dort, vor allem Wagen für die breite Masse. Und weil sich diese Kernzielgruppe gut deckt, könnte sich die Megafusion auch rechnen, sagen Experten. In den USA wiederum sorgen die Aktien von Tesla für Gesprächsstoff. Der E-Auto-Pionier aus den USA hat heute bekannt gegeben, dass er im vergangenen Jahr 500.000 Autos ausgeliefert hat. Tesla-Aktien steigen um 4%. Viktor Goldka, ARD Börsenstudio, Frankfurt.